NDR Info. Echo des Tages.
Donnerstag, 19. November, und das sind einige der Themen in dieser kompakten, knappen halben Stunde. Stabilisierung allerdings auf hohem Niveau, wieder mehr Corona-Neuinfektionen, auch bei uns in Deutschland. Bedrängt und beleidigt, Störer im Bundestag, auf Einladung von AfD-Abgeordneten, dazu auch der Kommentar. Luftbuchungen und Bilanzfälschungen, der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat begonnen. Schockierender Untersuchungsbericht, Kriegsverbrechen der australischen Armee in Afghanistan. 11.000 Arbeitsplätze weniger, der Stahlkonzern ThyssenKrupp will deutlich mehr Stellen streichen als geplant. Und Silvester ohne Böller? Fragezeichen. Im Studio Carsten Fick, einen schönen guten Abend. Zunächst zur aktuellen Corona-Situation bei uns. Die Zahl der Neuinfektionen ist wieder gestiegen und das auch im Vergleich zur Vorwoche. Gut 750 Fälle mehr gibt es als heute vor einer Woche. Eine Trendwende ist also noch nicht zu erkennen. Die Fallzahlen sind immer noch deutlich zu hoch und das alles deutet natürlich auch nicht darauf hin, dass die derzeitigen Beschränkungen, dass die zeitnah gelockert werden könnten. Liane Gruß mit weiteren Einzelheiten.
Die Gemeinschaft ist der Schlüssel. Das predigt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler seit Wochen.
Wir dämmen dieses Virus gemeinsam ein. Wir sind der Damm. Und in diesem Monat ist unser Damm besonders hoch und er beginnt zu wirken, meine Damen und Herren.
Der Damm. Die aktuellen Schutzmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Seit Anfang November begleiten sie uns. Jetzt lassen sie sich, zumindest anfänglich, an den Fallzahlen ablesen. Diese steigen nicht mehr und haben sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Von einem Plateau ist die Rede.
Und ich gehe davon aus, dass sie dann eben demnächst auch noch fallen. Aber diese Trendwende sehen wir noch nicht momentan. Wir sehen momentan eine Art Plateau in den letzten ein, zwei Wochen. Wir sehen noch nicht, dass die Fallzahlen sinken. Aber ich bin optimistisch, dass sie sinken, weil eben das Plateau, dadurch wir uns erklären, dass die Maßnahmen greifen. Und wir haben ja immer, wir sehen das ja immer mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen.
Die Lage sei trotzdem ernst. Sehr ernst, so Wieler. Und die Fallzahlen viel zu hoch. In den vergangenen 24 Stunden sind dem Robert-Koch-Institut bundesweit 22.609 Neuinfektionen übermittelt worden. Das sind gut 5.000 Fälle mehr als gestern, jedoch nur etwa 750 mehr als am Donnerstag vergangener Woche. Schaue man sich die einzelnen Bundesländer an, gäbe es große Unterschiede, machte Ute Rexroth, die Leiterin des Lagezentrums des RKI, deutlich. So liege die 7-Tage-Inzidenz bei Berlin, Sachsen, Bremen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen über dem Bundesdurchschnitt von 139 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Besonders in einer Altersgruppe steige die Zahl der Neuinfektionen stark an.
Wir sehen also, dass immer mehr ältere Menschen betroffen sind. Und wir sehen auch, dass die Inzidenz steigt in diesen Altersgruppen. Bei den 80- bis 89-Jährigen liegt sie jetzt bei 132 je 100.000 Einwohner in dieser Altersgruppe. Und das bedeutet eben auch, dass immer mehr Menschen ins Krankenhaus kommen. Es müssen auch immer mehr Menschen aufgrund von Covid-19 intensivmedizinisch behandelt werden.
Waren Anfang Oktober noch 487 Patienten wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation, mussten gestern schon 3.561 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Und so weist RKI-Chef Wieler nochmals darauf hin, dass man noch lange nicht über dem Berg sei. Obwohl sich die Fallzahlen stabilisiert haben, sei es möglich, dass manche Kliniken an ihre Grenzen kommen und Patienten nicht mehr optimal versorgt werden können. Ein Level von Infektionen, mit dem alle umgehen können, das sei das Ziel.
Liane Gruß aus Berlin. Die Fallzahlen also immer noch zu hoch, eine Trendwende noch nicht zu erkennen und dennoch demonstrieren zum Beispiel gestern in Berlin tausende Menschen gegen ein Infektionsschutzgesetz, auch gegen Corona-Maßnahmen und das zumindest überwiegend ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand. Und dann gab es ja auch noch die Aktion im Deutschen Bundestag, mehrere sogenannte Gäste, eingeladen über zwei Büros von AfD-Abgeordneten, belästigen und beleidigen Abgeordnete unter anderem auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Heute gab es dazu einiges an Reaktionen und auch der Ältestenrat des Bundestages hat sich mit den Vorfällen befasst. Georg Schwarte dazu aus Berlin.
Bundestagsabgeordnete, die sich bedrängt, beschimpft, genötigt fühlen von 4 Besuchern. Mitarbeiter der Abgeordneten, die sich in ihren Büros einschließen. Ein Wirtschaftsminister Altmaier, dem schließlich Arschloch hinterhergerufen wird. Das alles auf den Fluren des Deutschen Bundestages.
Das ist ein Tabubruch, der so in dieser Art und Weise im Deutschen Bundestag noch nicht erfolgt ist.
Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion. Am Tag danach noch immer fassungslos. Sie steht auf der Fraktionsebene des Bundestages. Knapp 2 Stunden hatte zuvor der Ältestenrat getagt. Carsten Schneider von der SPD war dabei, sagt, seiner Fraktion reiche es jetzt.
Und wir sammeln all diese Vorfälle jetzt und wollen sie gemeinsam dann der Staatsanwaltschaft auch übergeben, weil wir das für kriminelles Handeln der AfD und ihrer Abgeordneten halten. Und das werden wir nicht mehr nur rein politisch, sondern auch strafrechtlich verfolgen.
2 Bundestagsabgeordnete der AfD hatten gestern insgesamt 4 Besucher über ihre Gästeliste offiziell in das Reichstagsgebäude eingeladen. Besucher, die dann mit Handykameras Abgeordnete filmten, bedrängten, versuchten, Büros zu betreten. Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD, am Tag danach um Erklärung bemüht.
Es waren Gäste von 2 Abgeordneten. Dabei muss ich allerdings sagen, und das tut mir sehr leid, dass 2 der Gäste sich der Kontrolle durch die Einladen entzogen haben. Und dabei sind Dinge vorgefallen, die ich zutiefst bedauere und die mit der parlamentarischen Arbeit sozusagen nicht vereinbar sind.
Alles nur ein Versehen? Die anderen Fraktionen winken ab, vermuten eine sehr gezielte Aktion der AfD. Carsten Schneider kündigt an, demnächst auch auf Arbeitsebene jede Kooperation mit der AfD einzustellen. Man werde die AfD künftig als so wörtlich nichts behandeln. Er spricht von einem Anschlag auf die Demokratie.
Das ist auch kein Versehen, sondern das ist Strategie der AfD und die hässliche antidemokratische Fratze, die sie haben. Die haben sie gezeigt. Sie haben einen radikalen Kern, der von Rechtsextremisten beherrscht wird.
Der Ältestenrat tagte fast 2 Stunden, beriet, welche rechtlichen Möglichkeiten, Hausrecht, aber auch Strafrecht für die Besucher der AfD, aber möglicherweise auch für die beiden AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn und Peter Bistron hergeben. Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident, Mitglied im Ältestenrat, gelernter Jurist, verweist auf den Paragraphen 106, Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans.
Könnte es strafrechtliche Konsequenzen sein? Es ist eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vorgesehen bei Nötigungen von Mitgliedern der Verfassungsorgane. Hausverbote können wir erteilen, 5 Jahre oder lebenslänglich, je nachdem wie intensiv die Beeinträchtigung war. Es ist ein Beleidigungstatbestand erfüllt.
Es werde ernste Konsequenzen geben, kündigen die übrigen Fraktionen mit Blick auf die AfD an. In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie Bundestagspräsident Schäuble auf, lückenlos aufzuklären. Wehret den Anfängen, heißt es in dem Brief.
Unsere Demokratie ist stark. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Deshalb darf nicht nur der kleinste Funke Zweifel aufkommen, dass der deutsche Rechtsstaat sich nicht gegen die durchzusetzen vermag, die ihn zersetzen wollen.
Auf Antrag von Union und SPD will der Bundestag morgen ab 9 Uhr in einer Aktuellen Stunde über die Geschehnisse debattieren. Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth heute eine neue Dimension von Entgrenzung genannt hat.
Belästigungen und Beleidigungen im Deutschen Bundestag, sogenannte Gäste auf Einladung von AfD-Abgeordneten. Und die filmen dann auch noch alles mit dem Handy, um es anschließend gleich öffentlichkeitswirksam ins Netz zu stellen. Hören Sie dazu den Kommentar von Franka Welz aus unserem Hauptstadtstudio.
Die AfD hat es wieder einmal geschafft. Sie ist in aller Munde. Morgen gibt es sogar eine Aktuelle Stunde im Bundestag mit dem Titel »Bedrängung von Abgeordneten verurteilen, die parlamentarische Demokratie schützen«. Mag hilflos klingen, ist aber dennoch richtig. Wie die Abgeordneten der AfD-Fraktion das Verfassungsorgan öffentlich verachten, indem sie selbst mit dem Mandat ihrer Wähler sitzen, verlangt nach einer ebenso öffentlichen Antwort. Der Deutsche Bundestag lässt sich so etwas nicht bieten. Das reicht aber nicht. Mit symbolischen Handlungen allein lässt sich die parlamentarische Demokratie nicht schützen. Deshalb ist es richtig, dass das Thema den Ältestenrat und das parlamentarische Kontrollgremium beschäftigt und dass offenbar alle verfügbaren Instrumente ausgeschöpft werden sollen, inklusive strafrechtlicher. Sowohl die beteiligten AfD-Abgeordneten als auch die rechten Aktivistinnen und Aktivisten selbst müssen spüren, dass Handlungen Konsequenzen haben. Das reicht aber immer noch nicht. Wer die parlamentarische Demokratie schützen will, muss die AfD in die Pflicht nehmen. Darf sich nicht mit den womöglich scheinheiligen Distanzierungen und Verurteilungen aus Partei und Fraktionsspitze zufrieden geben. Denn bisher sehen wir das übliche AfD-Drehbuch. Grenzüberschreitung, Distanzierung und reiche Ernte in den sozialen Medien. Zunächst waren diese Überschreitungen vor allem sprachlicher Natur. Alice Weidels Messermänner und Kopftuchmädchen, Alexander Gaulands Vogelschiss. Jetzt die nächste Eskalationsstufe, direkte Einschüchterungsversuche demokratisch gewählter Abgeordneter im Reichstagsgebäude selbst. Eine bei den Nazis beliebte Strategie. 1933, als das Parlament sich mit seiner Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz de facto selbst abschaffte, standen an allen Eingängen des Gebäudes, in dem die Abstimmung stattfand, Männer der Sturmabteilung SA und der Schutzstaffel SS, die die Parlamentarier beleidigten und einschüchterten. Mit Erfolg. Wenn die AfD diesen Vergleich nicht hören will, muss sie entsprechend handeln. Von einer in den Bundestag gewählten Partei muss man verlangen, dass sie solche Umtriebe unterbindet. Aber auch das reicht nicht. Wer die parlamentarische Demokratie schützen will, darf sich nicht die Rhetorik der AfD aneignen, wenn es der eigenen Agenda dient. Es kann nicht sein, dass ein Kandidat für den CDU-Vorsitz erst, wohl um Druck auf die Parteiführung aufzubauen, eine Verschwörung des Partei-Establishments gegen ihn heraufbeschwört und auf Kritik daran mit dem Verweis auf angebliche Sprechverbote reagiert. Es kann nicht sein, dass ein Bundesinnenminister die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet, und es kann ebenso wenig sein, dass Zweifel an der Arbeit der Medien gesät werden, sobald die Berichterstattung missfällt. Wer so zuspitzt, normalisiert die AfD und verschafft ihrer Hetze und Verächtlichmachung demokratischer Institutionen den Anschein von Legitimität. Und unterhöhlt damit genau die Grundlage dessen, was doch eigentlich geschützt werden soll: die parlamentarische Demokratie.
Der Kommentar von Franka Welz im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wir blicken in die USA. Dort hat die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus mittlerweile die Marke von 250.000 überschritten. Die Vereinigten Staaten sind zudem nach wie vor das Land mit den mit Abstand meisten Infektionsfällen. Doch nun gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick, denn die US-Arzneimittelbehörde hat erstmals einen Corona-Test für den Hausgebrauch zugelassen. Claudia Sarre dazu aus Washington.
Die Anwendung des Corona-Schnelltests für den Privatgebrauch klingt denkbar simpel. Einfach mit dem Stäbchen eine Probe aus der Nase entnehmen, in ein Röhrchen legen und innerhalb einer halben Stunde erscheint das Testergebnis auf dem Display. Im Eilverfahren hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem kalifornischen Hersteller Lucira Health eine Notfallzulassung erteilt. Der Chef der Arzneimittelbehörde Hahn sagte wörtlich: "Diese neue Testmöglichkeit ist ein wichtiger Diagnosefortschritt, um die Pandemie zu bekämpfen und die öffentliche Last der Krankheitsübertragung zu reduzieren." Der Test reagiert auf Erbgut des Erregers SARS-CoV-2 und ist nur für Menschen ab 14 Jahren geeignet. Erhältlich ist das Testkit in den USA zunächst einmal nur auf Rezept und auch nur in den Bundesstaaten Florida und Kalifornien. Im Frühjahr soll es den Schnelltest für zu Hause dann in allen Bundesstaaten geben. Unterdessen sind in den USA mehr als 250.000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Todesfälle und Krankenhauseinweisungen nehmen von Woche zu Woche um 25% zu. Die Trump-Regierung unternimmt nichts, um die Pandemie einzudämmen. Dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden sind die Hände gebunden. Seine Corona-Taskforce kann erst ab dem 20. Januar ihren Aktionsplan umsetzen.
Claudia Sarre aus Washington. Milliarden Luftbuchungen, Bilanzfälschungen und ein fulminanter Börsenabsturz mit extremen Verlusten auch für Kleinanleger. Der Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard ist wohl der größte Finanzbetrug in der deutschen Geschichte. Heute begann der Untersuchungsausschuss des Bundestages dazu, also die Aufarbeitung. Und besonders spannend dabei, der erste Zeuge kam sozusagen direkt aus dem Gefängnis. Ex-Vorstandschef Markus Braun. Doch der hatte recht wenig zu sagen. Thorsten Huhn berichtet.
Mit großen Erwartungen begann heute der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Affäre mit seinen Befragungen. Doch der mit Spannung erwartete Ex-Chef von Wirecard, Markus Braun, verweigerte die Antworten auf alle Fragen der Parlamentarier. Lediglich zu Beginn der Sitzung verlas Braun eine Erklärung. Er wolle sich heute und hier nicht äußern, er nehme sein Recht auf Auskunftsverweigerung wahr und werde dem Ausschuss keine Fragen beantworten, sagte der 51-jährige Österreicher, der seit Wochen in einem Augsburger Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Er habe zu keiner Zeit Hinweise erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt verhalten hätten. Das gelte auch für den Aufsichtsrat als Kontrollorgan und für die Wirtschaftsprüfer. Braun sagte weiter, am Ende würden unabhängige Richter entscheiden, wer die rechtliche Verantwortung für den Zusammenbruch der Wirecard AG trage. Dann kündigte Braun an, dass er dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss keine weiteren Fragen beantworten werde. Und daran hielt er sich, obwohl die Abgeordneten mit vielen Fragen versuchten, von ihm Antworten und Auskünfte zu bekommen. Immer wieder sagte er, auch dazu werde ich mich heute nicht äußern oder auch diese Frage werde ich heute nicht beantworten. Wiederholt berief er sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Braun kündigte aber an, er wolle sich zeitnah gegenüber der Staatsanwaltschaft München äußern. Er vertraue darauf, dass diese den Fall umfassend aufkläre, auch was den Verbleib der veruntreuten Unternehmensgelder betreffe.
Gleich 18.46 Uhr, Sie hören das Echo des Tages. Seit der Präsidentschaftswahl in Belarus Anfang August gibt es dort Massenproteste gegen Staatschef Lukaschenko. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor und die Sicherheitskräfte, die gehen regelmäßig gewaltsam gegen Demonstranten vor. Die EU erkennt die Wiederwahl Lukaschenkos nicht an und hat auch bereits zweimal Sanktionen verhängt. Und diese werden jetzt noch einmal ausgeweitet, und zwar auf den Wirtschaftsbereich. Aus Brüssel dazu Stefan Überbach.
Es gibt keinerlei Fortschritte, im Gegenteil. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten und die willkürlichen Festnahmen gehen weiter. Der erhoffte Dialog zwischen Präsident Lukaschenko und der Oppositionsbewegung ist nicht in Sicht. EU-Chefdiplomat Josep Borrell beschreibt die Lage in Belarus mit deutlichen Worten und er kündigt neue Strafmaßnahmen an. Wir haben uns heute darauf verständigt, die nächste Sanktionsrunde einzuleiten, als Antwort auf die Brutalität des Regimes und als Unterstützung für die demokratischen Rechte der Menschen in Belarus. Gegen rund 50 Verantwortliche für die gefälschten Wahlen und die Gewalt gegen Oppositionelle hat die EU schon Kontensperrungen und Einreiseverbote verhängt. Jetzt sollen auch Unternehmen gezielt ins Visier genommen werden, die mit dem Regime Lukaschenko in Verbindung stehen. Es muss darum gehen, wie es der deutsche Außenamtschef Heiko Maas vor Beginn der Beratungen sagte, die Machtklicke, um den Präsidenten stärker unter Druck zu setzen.
Und deshalb glauben wir, dass das ein geeignetes Mittel ist, den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die verantwortlich sind für Gewalt auf der Straße, für Wahlfälschung, aber auch verantwortlich sind dafür, dass es konsequent verhindert wird, endlich den notwendigen inklusiven Dialog in Gang zu setzen.
Nach der Präsidentschaftswahl in den USA und der, wie es heißt, schwierigen Trump-Zeit hoffen die europäischen Außenminister auf eine bessere Partnerschaft zwischen Washington und Brüssel mit anderem Stil und neuem Ton. Der deutsche Außenamtschef sieht Europa und den kommenden US-Präsidenten Joe Biden aber auch vor großen gemeinsamen Herausforderungen, etwa in Sachen Sicherheit oder bei der weltweiten Verteilung der neu entwickelten Corona-Impfstoffe. Heiko Maas.
Es wird vor allem um einen langen Atem und weltweite Partnerschaften gehen müssen, zum Beispiel bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel. Es gibt kaum ein Thema, bei dem wir nicht dringend aufeinander angewiesen sind.
Mit großer Sorge sieht die EU die wachsenden Spannungen im östlichen Mittelmeer. Der türkische Präsident Erdogan hatte zuletzt den von der Türkei besetzten Nordteil Zyperns besucht und eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für die Insel verlangt. Der zypriotische Staatschef Anastasiades sprach danach von einer beispiellosen Provokation. Scharfe Kritik kam auch aus Griechenland und Brüssel. EU-Chefdiplomat Borrell fordert die türkische Führung nicht zum ersten Mal zu einem Kurswechsel auf. Es ist wichtig, dass die Türkei versteht, dass sie sich mit ihrem Verhalten immer weiter von Europa entfernt. Beim nächsten EU-Gipfel im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs über das Verhältnis zu Ankara sprechen und wahrscheinlich auch über mögliche Sanktionen.
Stefan Überbach aus Brüssel. Und wir bleiben noch kurz in der belgischen und europäischen Hauptstadt, denn dort geht es derzeit um sehr viel Geld, um den EU-Haushalt nämlich und somit auch um den Corona-Hilfsfonds. Der allerdings wird von Ungarn und Polen noch blockiert, weil beide Staaten die Auszahlung der Hilfsgelder, die auch für sie erheblich sind, weil sie die nicht an rechtsstaatliche Kriterien verknüpft sehen wollen. Gerade jetzt, ab 18 Uhr, haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs wieder zusammengeschaltet, um doch noch eine Lösung zu finden. Helga Schmidt berichtet.
Während hinter den Kulissen die Suche nach einer Lösung auf Hochtouren läuft, kommt aus Paris ein Hinweis, wie die Lösung aussehen könnte. Als letzten Ausweg werde man prüfen, ohne die Länder weiterzumachen, die jetzt blockieren. Das sagte der französische Europaminister Clément Beaune. Er gilt als einer der engsten Mitarbeiter von Staatspräsident Macron. Auch aus anderen Ländern wächst der Druck auf Polen und Ungarn, weil beide Regierungen sich weigern, dem Finanzpaket zuzustimmen, wenn die Auszahlung der Gelder an die Einhaltung Wahrung demokratischer Grundwerte gekoppelt wird. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte schließt aus, dass die EU auf diese Verknüpfung verzichtet. Der Rechtsstaatsmechanismus sei unverzichtbar, so Rutte, und sein Land werde auch keiner Aufweichung zustimmen. Kritik an Ungarn und Polen kommt inzwischen auch aus osteuropäischen Ländern. Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban warnte, die Blockade treffe die gesamte EU, einschließlich der Bürger in Ungarn und Polen. Der rumänische Regierungschef wies auch darauf hin, dass der Rechtsstaatsmechanismus eine Garantie für die europäischen Steuerzahler sein könne, dass EU-Gelder korrekt und im Interesse der Öffentlichkeit ausgegeben werden.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es sind schockierende Berichte, die da in einem Untersuchungsbericht zu lesen sind. Australische Spezialeinheiten sollen in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen und dabei Zivilisten und unbewaffnete Gefangene getötet haben. Dieser Bericht wurde jetzt nach 4-jährigen Ermittlungen vorgelegt. Die Vorwürfe gibt es schon länger, aber dass die Kriegsverbrechen so schwerwiegend sein würden, das hätte wohl kaum jemand vermutet. Unser ARD-Korrespondent für die Region Holger Senzel berichtet aus Singapur.
Australiens Armeechef Angus Campbell war skeptisch, als er 2015 zum ersten Mal von den Vorwürfen hörte. Und dass die damals eingeleiteten Ermittlungen solch verstörende Einzelheiten zutage bringen würden, das habe er sich nicht vorstellen können. 39 tote Zivilisten, afghanische Bauern oder Gefangene, kaltblütig erschossen von Soldaten einer Eliteeinheit.
None of the alleged unlawful killings.
Und das ist nicht in der Hitze eines Gefechtes passiert, also in einer unübersichtlichen Situation oder weil die Soldaten Zivilisten mit bewaffneten Kämpfern verwechselten, sondern überlegt, vorsätzlich und wiederholt. Der heute veröffentlichte Bericht beschreibt die Morde als Ritual, von den beteiligten Soldaten Blooding genannt, eine Art Bluttaufe, mit der sie sich ihr First Killing verdienten, ihre erste Tötung. 19 Soldaten wurden wegen Mordes angeklagt, doch der Kreis der Schuldigen ist laut Armeechef Campbell sehr viel größer. Er spricht von eklatantem Führungsversagen kommandierender Offiziere und von einer Kultur des Wegschauens in den Einheiten selbst. Wir waren auf Patrouille, erzählt ein Soldat der betroffenen Einheit, und der Kamerad vor mir schoss einem unbewaffneten Mann zweimal in die Brust und einmal in den Kopf.
The soldier then just fired and hit him twice in the chest.
Der Mann hatte die Hände erhoben. Für mich wirkte das in diesem Moment wie eine Zielübung.
And then it was almost like target practice for that soldier.
Das Morden war wie Sport für sie, sagt die an der Ermittlung beteiligte Psychologin Dr. Samantha Crumford.
There was a killing for sport.
Der Untersuchungsbericht beherrscht heute sämtliche australische Medien. Er ist für die Australier deshalb so schockierend, weil das Militär in Down Under ein hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Wie wir mit diesen Verbrechen umgehen, das wird eine Menge sagen über unser Land, erklärte Premierminister Scott Morrison.
Serving men and women and our defence forces, both past and present.
Für die Frauen und Männer in unseren Streitkräften gelten hohe moralische Standards. Wenn diese Standards so grausam verletzt werden, dann ist das für unser Volk außerordentlich verstörend. Und wir müssen jeden Verstoß mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen.
Where expectations and standards may not have been met.
Egozentrische Kriegerkultur, Machtrausch und falsch verstandene Kameradschaft sieht Armeechef Campbell bei den Tätern. Mit hoher krimineller Energie hätten diese Waffen und Geräte platziert, um die Morde als Gefechte zu tarnen. Eine Konsequenz der Kriegsverbrechen sind umfassende Reformen innerhalb der bewaffneten Streitkräfte und veränderte Ausbildungsrichtlinien. Bei der afghanischen Bevölkerung habe er sich vorbehaltlos entschuldigt, erklärte der Armeechef.
I sincerely and unreservedly apologize.
Auch bei den Australiern entschuldigte sich Campbell für den verheerenden Schaden am Ansehen der Armee durch Einzelne. Australien entsandte insgesamt 26.000 Soldaten nach Afghanistan. 41 von ihnen kamen ums Leben.
Holger Senzel berichtete. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp ist angeschlagen, offensichtlich angeschlagener als bislang schon vermutet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr musste ein Minus von 5,5 Milliarden Euro verbucht werden. Und auch beim Stellenabbau will der Konzern jetzt wohl deutlich mehr Arbeitsplätze streichen als ohnehin schon geplant. Jörg Marksteiner berichtet aus Essen.
Er wolle nichts beschönigen. ThyssenKrupp stehe vor dem größten Stellenabbau der Firmengeschichte, sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt. Zusätzliche 5.000 Stellen, das wurde heute angekündigt, sollen innerhalb der nächsten 3 Jahre wegfallen, davon mehr als die Hälfte in Deutschland. Insgesamt sind es dann 11.000 Arbeitsplätze, die der Stahl- und Industriekonzern aus Essen streicht, fast doppelt so viele wie im Frühjahr angekündigt. Doch der Druck durch die Corona-Krise sei gewaltig. Betriebsbedingte Kündigungen, hieß es heute, seien zwar nicht geplant, könnten aber auch nicht sicher ausgeschlossen werden. Betroffen von dem Stellenabbau sind nahezu alle Firmensparten, das Stahlgeschäft, die Autozulieferersparte genauso wie der Fabrik- und Anlagenbau. Eine genaue Verteilung auf einzelne Standorte gibt es aber noch nicht. Insgesamt habe die Corona-Krise den Ruhrkonzern voll erwischt, sagte Firmenchefin Martina Merz. Im laufenden Geschäft sind unter dem Strich mehr als 5,5 Milliarden Euro aus dem Unternehmen abgeflossen. Das sind umgerechnet 15 Millionen Euro pro Tag. Vor allem die Aufträge aus der Autoindustrie sind massiv eingebrochen. Im Frühjahr will der Vorstand endgültig entscheiden, was aus der Stahlsparte mit allein 27.000 Mitarbeitern wird. Gleichzeitig stehen weitere Firmenteile mit rund 20.000 Mitarbeitern schon länger zum Verkauf. Auch dazu soll es im kommenden Jahr Entscheidungen geben, hieß es heute.
Jörg Marksteiner berichtete. Tja, was wird das für ein Weihnachtsfest in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr? Könnte schon bedrückend werden, wenn da die Familienfeier etwas kleiner ausfallen als gewöhnlich. Und gleiches gilt natürlich auch für Silvester. Große Partys zum Jahreswechsel wird es wohl eher nicht geben und größere Menschenansammlungen im Freien sind wohl auch nicht angesagt. Vielleicht wird es ja gemütlicher und ruhiger, denn das hier könnte auch verboten werden.
Manche lieben diese Knaller- und Feuerwerksgeräusche um Punkt Mitternacht an Silvester. Andere hassen sie. Der Deutschen Umwelthilfe sind Feuerwerke seit langem ein Dorn im Auge. In diesem Jahr noch mehr, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Weil wir eben eine besondere Gesundheitslage haben. Wir wissen, dass jetzt schon die Krankenhäuser am Limit arbeiten und im Moment die Zahl der behandelten Patienten weiter stark ansteigt. Gleichzeitig ist einmal im Jahr Ausnahmezustand in deutschen Krankenhäusern, nämlich die Tage vor und nach Silvester.
Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie werden an Silvester pro Klinik im Schnitt bis zu 50 Menschen wegen Böller- und Feuerwerksverletzungen behandelt. Wenn die verhindert werden können, sei das wegen der angespannten Situation gerade in den Krankenhäusern wünschenswert. Ob aber ein Verbot wirklich hilft, sei allerdings fraglich, erklärt Dietmar Pennig von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Wenn ich sicher vermeiden kann, dass solche Unfälle passieren, ist das eine überlegenswerte Maßnahme. Man muss aber wissen, wenn wir in Deutschland den Verkauf von Feuerwerkskörpern verbieten, dann werden interessierte Kreise sich über das Internet im Ausland bedienen. Oder sie werden es selber machen. Das ist natürlich ganz katastrophal. Das Selbstanfertigen von Feuerwerkskörpern bringt jedes Jahr Verletzte in die Klinik. Ja, ein Verbot wird immer auch eine Ausweichbewegung erzeugen.
Für ein bundesweites Verbot spricht aber auch, dass durch die Feuerwerkskörper so viel Feinstaub freigesetzt wird, dass die Luft so schlecht ist wie im ganzen Jahr nicht. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer sieht einen weiteren Vorteil darin, in diesem Jahr über ein bundesweites Verbot nicht nur in einzelnen Städten nachzudenken.
Ich bin grundsätzlich ein Gegner des Böllerverbotes, das will ich ganz klar sagen. Aber in diesem Jahr müssen wir der Realität ins Auge sehen. Die Polizei sagt uns, dass sie das nicht auch noch bewältigen kann. Im Einzelfall festzustellen, Sie erinnern sich, wir haben in den letzten Jahren ja in Berlin teilweise schon straßenweise Verbote gehabt und an anderen Straßenzügen dann nicht. Und die Polizei sagt uns, dass sie das dieses Jahr nicht mehr bewältigen können, dann im Einzelfall zu klären, wo gilt jetzt ein Verbot, wo gilt es nicht. Und deshalb unterstütze ich das dieses Jahr auch mit Blick auf die Realität.
Trotzdem bleibt ein Verbot eine Entscheidung der Kommunen. Die Deutsche Umwelthilfe sieht aber auch das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht.
Genauso wie die Schließung von Gaststätten oder Freizeiteinrichtungen auch nicht originäre Zuständigkeit des Bundesgesundheitsministers ist, sondern die muss er halt dann koordinierend mit den zuständigen Ministerpräsidenten abklären. So sehen wir das auch beim Feuerwerk oder, Herr Seehofer, ändert das Sprengstoffgesetz.
Über Silvester soll nach Angaben der Berliner Senatskanzlei auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen werden. Ob aber auch ein Verbot diskutiert werde, sei noch nicht klar.
Tanja Praschak berichtete. Und soweit das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und diese Sendung können Sie sich natürlich auch als Podcast herunterladen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Carsten Fick.
NDR Info.